Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Folge 31, geheimnisvolle Fondsnamen. In meinem letzten Newsletter, das war der Juni 2024, habe ich einen Fonds vorgestellt, und zwar den Capital Growth. Und als ich das nochmal durchgelesen habe, musste ich mich doch selber so ein bisschen tadeln, weil ich doch das gemacht habe, was ich sonst immer ablehne. Ich habe nämlich eine Fachsprache benutzt, die wahrscheinlich den meisten erstmal Rätsel aufgegeben hat. Ich zitiere mal. Die hier dargestellte SD-Tranche ist die Insti-Tranche, die für Privatanleger nicht zugänglich ist. Die Retail-Tranche ohne Mindestanlagesumme ist noch kein Jahr alt. Insti-Retail, was? Also dieses Wort Tranchen, das dürfte wohl für die meisten Privatanleger ein Wort sein, das weniger bekannt ist. Denn normalerweise rede ich mit meinen Kunden über den Capital Growth Fund. Oder über den Accumula oder den Wellington Global Stewards und wie sie alle heißen. Aber dieses SD dahinter oder Retail-Tranche, das ist eigentlich nie ein Thema. Aber man kommt nicht drum rum, denn wenn man sich selber mal an die Google-Suchmaschine setzt und irgendeinen Fonds eintippt, dann sieht man immer wieder diese kryptischen Buchstaben hinter den Fondsnamen. Und das führt dann auch immer wieder zu Verwirrung. Also was einige Anleger schon kennen sollten, das sind diese ausschüttenden und thesaurierenden Fonds. Und es gibt eben nicht nur Fonds, die nur ausschütten oder nur thesaurieren, sondern es gibt Fonds, die beides machen. Also innerhalb des gleichen Fonds gibt es einen Teil, der ausschüttet und einen anderen Teil, der thesauriert. Und das nennt man dann Tranchen. Also das kommt von Französisch Scheibe oder auch Stück. Wenn man ein Brot in Scheiben schneidet, dann ist das auf Französisch Tranché. Wir kennen das Wort tranchieren, wenn man irgendein Geflügel zerlegt. Also eine Tranche eines Fonds ist ein Stück eines Fonds, eine Scheibe, die nach dem gleichen Rezept hergestellt wird wie das gesamte Brot. Also ist die gleiche Mischung drin. Aber es ist eben eine Scheibe mit einer besonderen Eigenschaft, die anders ist als die anderen. Ich möchte in diesem Newsletter mal vier unterschiedliche Unterscheidungskriterien vorstellen, die man meistens bei Fonds findet. Und diese Unterscheidungskriterien, die werden dann in unterschiedlichen Tranchen sortiert. Damit der eine Anleger sagen kann, ich hätte gerne Ausschüttungen, ich nehme die ausschüttende Tranche und der andere nimmt die thesaurierende Tranche. Das gibt's, wie gesagt, nicht nur mit Ausschüttungsarten, sondern es gibt's auch mit Währungen. Das gibt's mit dem schon angesprochenen Retail und Insti. Da komme ich noch drauf, was das eigentlich bedeutet. Und es gibt auch noch gehedgte Tranchen. Auch das ist wichtig, ganz besonders bei festverzinslichen Wertpapieren. Also, fangen wir mal an mit einem echt was furchtbaren Beispiel. Also der Capital Growth, der hat, wie gesagt, nur diese zwei oder drei Buchstaben am Schluss, dieses SD, das steht für die institutionelle Tranche, dann gibt es das LD, das ist die sogenannte Retail-Tranche, also die Tranche für den Privatanleger. Wenn man die vergleicht, stellt man fest, dass diese LD-Tranche höhere Kosten hat, weil man eben dort ohne Mindestanlagesumme investieren kann. Und dann gibt es die dritte Tranche, die heißt TFD, die ist für Vermögensverwaltungen, die hat etwas höhere Managementkosten, dafür aber keine Vertriebskostenanteile drin. Das sind also die drei Tranchen des Capital Growth. Wenn man sich andere Investmentgesellschaften ansieht, ein Beispiel dafür ist Templeton, dann kann einem schon langsam schwarz vor Augen werden. Ich gebe mal ein Beispiel. Ein Fonds, der sich auch bei einigen Kunden im Portfolio findet, ist der Templeton Global Bond. Also ein Fonds, der international in Anleihen investiert. Die meisten Kunden werden aber in ihren Auszügen den Namen Templeton Global Bond Fund Class A, Klammer auf, ACC, Klammer zu, EUR finden. Also die Hauptbestandteile dieses Fondsnamens sind eigentlich diese kryptischen Zusätze. Templeton ist halt eine sehr internationale Fondsgesellschaft, das heißt, die legen tatsächlich pro Fonds teilweise über 40 Anlageklassen auf. Also ich habe es gezählt, der Templeton Global Bond Fund hat 43 verschiedene Anlageklassen. Täglich werden es mehr, möchte man meinen. Warum das so ist, wie gesagt, das möchte ich erklären und vielleicht auch den einen oder anderen Hinweis geben, welche Anlageklasse oder Anteilsklasse, das ist eigentlich das deutsche Wort für Tranchen, Anteilsklasse, etwas sperrig, deshalb nutzt man häufig das elegantere Wort Tranche. Diese Anteilsklassen sind also zu unterscheiden. Manche Unterscheidungen sind nicht so wichtig, nicht so dramatisch, aber es gibt tatsächlich andere Kriterien, die man unbedingt beachten sollte. Und wer hätte es gedacht, dafür bin natürlich ich als Anlageberater zuständig, die richtige Tranche auszusuchen. Also fangen wir doch mal an mit dem ersten Unterscheidungskriterium, das die meisten kennen. Wie gesagt, das ist das Thema, wie schüttet der Fonds aus? Ausschüttend oder thesaurierend? Die Kunden, die in meiner Income-Strategie sind, die wissen, dass es immer dort um ausschüttende Tranchen geht. Das heißt, das Ziel ist, dass der Fonds seine Dividenden oder im Falle von Rentenfonds seine Zinsen ausschüttet in Form von Euro. Und diese Ausschüttungen landen dann auf einem Konto oder werden in einem anderen defensiven Fonds gesammelt. Die Ausschüttungen fließen also tatsächlich in Euro auf das Konto. So, als hätte man eine Aktie und würde einmal im Jahr die Dividenden ausgeschüttet kriegen. Die fließen dann auch aufs Konto. Bei thesaurierenden Fonds geht das anders. Wer also nicht aus seinen Investmentfondsanteilen eine Rente beziehen möchte, sondern wer im Vermögensaufbau ist, der möchte natürlich am liebsten, dass diese Ausschüttungen wieder angelegt werden und damit den Zinseszinseffekt erhöhen. Das funktioniert bei den thesaurierenden Tranchen. Bei thesaurierenden Tranchen werden die Ausschüttungen sofort im Fondsvermögen belassen. Das heißt, sie werden nicht ausgeschüttet aufs Konto, sondern sie erhöhen den Anteilswert. Also der Fondsanteil wird plötzlich etwas teurer. Im Gegensatz zur ausschüttenden Tranche, die behält ihren Wert und das Geld fließt auf das Konto. Ich habe also durch das Thesaurieren eine Erhöhung meines Fondsanteils. Aber, jetzt kommt das große Aber, für den Anleger, der einfach Vermögen bilden möchte, ist die Wahl der ausschüttenden Tranche kein Fehler. Denn was passiert in der Regel? Die meisten Anleger möchten ja genau dies, sie möchten ihr Geld langfristig anlegen. Deshalb bieten die meisten Fondsgesellschaften häufig sogar nur thesaurierende Tranchen an. Ausschüttende werden selbst bei Dividendenfonds manchmal nicht angeboten. Das klingt paradox, aber tatsächlich ist eben die Dividendenstrategie nicht unbedingt eine Strategie, um Erträge zu erwirtschaften, sondern es kann auch eine Anlagestrategie sein, um ein bestimmtes Fondsuniversum dividendenstarker Unternehmen eben anzuwählen. Also was passiert, wenn ich als Anleger gar kein Geld brauche, aber eine ausschüttende Tranche habe? In diesem Fall wird die verwahrende Bank, also die FFB oder die eBays, beziehungsweise FNZ, wie sie heute heißt, oder wo die Fondsanteile auch sonst liegen, automatisch von diesen Ausschüttungen neue Fondsanteile kaufen. Das heißt, in diesem Fall ändert sich nicht der Fondspreis, der bleibt gleich, aber die Anzahl der Anteile ändert sich. Also bei jeder Ausschüttung kommen wieder ein paar Fondsanteile dazu. Das ist der einzige Unterschied, der im Endeffekt ja kurzfristig kaum Auswirkungen hat, aber langfristig führt es dazu, dass durch die Steuereffekte der Zinseszinseffekt bei der thesaurierenden Tranche etwas besser ist. Das liegt daran, dass in Deutschland ja die Ausschüttungen sofort versteuert werden müssen. Es werden also die 25% Abgeltungssteuer abgeführt. Während bei thesaurierenden Tranchen die Ausschüttungen ja gar nicht eingehen, sondern sie führen zu einem Kursgewinn und der wird erst versteuert, wenn der Fonds verkauft wird. Auch die Vorabpauschale, die wir ja mittlerweile kennen bei thesaurierenden Fonds, ist in aller Regel in Zeiten niedriger Zinsen nicht so groß wie die echte Besteuerung der Ausschüttungen. Sodass also für die Langfristanleger grundsätzlich die thesaurierende Tranche die etwas bessere ist. Meistens erkennt man ausschüttende und tesorierende Tranchen daran, dass das Kürzel im Englischen ACC für Accumulating drin steht. Also das ist das Tesorierende. Und das Kürzel DIS steht für Distributing, also ausschüttend. Deutsche Fonds, die haben tatsächlich dann häufig AUSS als Abkürzung für ausschüttend oder THES für tesorierend. Aber leider ist es so, es gibt da keine Regulatorien, keine Normung oder sowas. Jede Fondsgesellschaft kann das machen, wie sie will. Das heißt, die Fondsgesellschaft X sagt zum Beispiel, bei uns heißt die ausschüttende Tranche A und die tesorierende heißt B. Die nächste Gesellschaft sagt, nee, bei uns ist die ausschüttende X und die tesorierende ist Y. Man weiß also leider nie, bei welcher Fondsgesellschaft welcher Name verwendet wird. Es ist auch nicht so einfach, das rauszukriegen. Auch ich muss regelmäßig bei den Fondsgesellschaften nachfragen, sagt mal, was bedeutet bei euch eigentlich das Kürzel Y und X? Die sagen einem das dann, aber man findet eigentlich nirgendwo eine echte Aussage, was das ist. Man muss dann schon in den Prospekt reingucken oder ins Factsheet, um zu gucken, ach, da sind Ausschüttungen, da sind keine Ausschüttungen oder da ist die Währung anders, hier wird gehedged oder da sind die Managementkosten unterschiedlich. Das ist also tatsächlich nicht trivial und manchmal habe ich auch den Eindruck, die Fondsgesellschaften machen das absichtlich ein bisschen schwierig, um sich da so ein kleines bisschen zu verschleiern. Gut, das war also so der erste Punkt, die ausschüttenden und die tesorierenden Tranchen. Das zweite, was uns auch häufig begegnet, wie gesagt, sehr häufig bei internationalen Fondsgesellschaften, die nicht nur in Europa, sondern in USA, Europa und in der Schweiz und in allen möglichen Währungsräumen tätig sind, das sind die Währungstranchen. Währungstranche bedeutet, der Fonds wird in zum Beispiel Euro aufgelegt, da steht dann häufig das Kürzel EUR. Der Fonds kann aber auch in englischem Pfund oder in Schweizer Franken oder in US-Dollar aufgelegt sein. Was hat es jetzt damit auf sich? Der Fondsmanager denkt ja selber immer in einer bestimmten Währung. Das heißt, wenn der Fondsmanager in Deutschland sitzt, dann denkt er in Euro und er möchte einen möglichst hohen Ertrag in Euro erzielen. Bei einer Aktie ist das relativ egal, in welcher Währung eine Aktie notiert. Ich habe das mal durchgerechnet, dazu habe ich auch einen Newsletter geschrieben. Das ist der Newsletter aus dem Jahr 2018, 0910, mit dem Titel Inflationsschutz von Aktien. Der kann jeder auf meiner Homepage sich anschauen. Da habe ich vorgerechnet, dass also zum Beispiel diese türkische Mobilfunkgesellschaft Turkcell, egal, ob ich sie jetzt in Frankfurt auf der Börse kaufe oder in Istanbul, wenn ich das in ein und der gleichen Währung betrachte, ist das kein Unterschied. Obwohl die Aktie in türkischen Lira einen riesen Gewinnsprung gemacht hat und sich in Euro überhaupt nicht verändert hat. Interessanterweise war aber dieser Gewinnsprung allein auf die Inflation zurückzuführen. Tatsächlich, der innere Wert der Aktie in Euro gerechnet, ist konstant geblieben. Das ist auch der Grund, warum ich immer wieder behaupte, dass Aktien inflationsgeschützt sind. Die haben also einen eingebauten Inflationsschutz. Also, bei Aktienfonds ist es relativ egal, welche Währungstranche ich wähle. Aber Achtung, wenn es sowohl eine Euro- als auch eine Dollar-Tranche gibt, dann sollte ich bitte immer die Euro-Tranche nehmen, einfach aus Kostengründen. Denn jedes Mal, wenn die Währung umgerechnet wird, also wenn ich die Fondsanteile kaufe, dann gibt es ein Agio und wenn ich verkaufe, gibt es wieder ein Disagio. Das kennt jeder, wenn er irgendwo zur Bank geht und Euro in Dollar wechselt und sagt, ach, ich habe es mir anders überlegt, ich will wieder zurückwechseln. Dann habe ich unterm Strich ungefähr 5% verloren, weil eben der Ankaufs- und der Verkaufskurs der Währung unterschiedlich ist. Bei Investmentfonds ist das nicht ganz so dramatisch, da geht es um ja, 0,6% ungefähr, was die Währungsumrechnung kostet. Trotzdem, einmal hin und wieder zurückgewechselt, da sind 1,2% weg und das macht keinen Spaß, das sind Kosten, die kann man vermeiden. Also Dollartranchen oder andere Währungstranchen sollten nur dann gekauft werden, wenn der Fonds wirklich gut ist und es den Fonds eben leider nur in dieser Tranche gibt. Bei festverzinslichen Wertpapieren sieht das Ganze noch ganz anders aus, denn da kriege ich noch ein Währungsrisiko dazu. Das heißt, wenn ich einen Fonds in Dollar kaufe mit festverzinslichen Wertpapieren, dann weiß ich, dass der Fondsmanager in Dollar denkt. Das heißt, er will einen höchstmöglichen Zinsertrag in Dollar erzielen. Wenn ich das aber in Euro umrechne, dann mache ich ja gleichzeitig eine Währungswette. Also Beispiel, ich kriege 4% Zinsen auf Dollarbasis, aber der Dollar wertet um 2% ab, dann kriege ich auf Eurobasis nur 2%. Ich würde also das Ergebnis des Fondsmanagers durch die Währungsumrechnung verwässern. Das ist also das große Problem bei Rentenfonds. Deswegen bei Rentenfonds immer Euro-Tranchen oder gehedgte Tranchen kaufen. Damit sind wir schon beim dritten Punkt. Gehedgte Tranchen. Was ist das? Also, es gibt Tranchen, beispielsweise der schon erwähnte Templeton Global Bond. Es ist ein sehr erfolgreicher Rentenfonds, der nicht nur von US-Amerikanern gerne genommen wird, sondern auch von Europäern. Aber damit ich mir kein Währungsrisiko einfange, muss ich den Fonds, der in den USA gemanagt wird, also auf Dollarbasis, gegen die Währungsunterschiede absichern. Das heißt, ich brauche einen sogenannten Hedge. Ich muss also den Euro gegen den Dollar absichern. Ein solcher Hedge kostet Geld. Er kostet auch so um die 1% Rendite, teilweise je nach Zeit sogar bis zu 2% Rendite. Aber ich sehe dann wirklich die echte Leistung des Fondsmanagers. Und das vergessen viele. Also ich habe auch mal eine ganz absurde Hitliste von Fonds gesehen, und zwar bei einem renommierten Finanzmagazin, das muss man sich vorstellen. Und die haben dem einen Fonds, das ist der Templeton Global Bond in Dollar gewesen, 5 Sterne gegeben. Und der gleiche Fonds in der Euro-Tranche hatte nur 3 Sterne. Und das ist natürlich absurd, wenn ich den gleichen Fonds einmal mit 5, einmal mit 3 Sternen kriege und dann weiß, dass das gute Ergebnis im 5-Sterne-Fonds nur durch die Währungsumrechnung passiert ist. Also um die Leistung des Fondsmanagers zu betrachten, was ja die Sterne ausdrücken sollen, darf ich niemals einen Rentenfonds mit einer Währungswette überschreiben. Das ist ein ganz klarer Fehler. Und wie gesagt, wenn ich sowas in einem Fachmagazin lese, dann weiß ich, welche Fachkompetenz dahinter steckt. So, jetzt kommen wir zur letzten Unterscheidung. Das sind die institutionellen und die Retail-Tranchen. Das hatte ich ganz am Anfang gesagt. Das war das Beispiel aus dem Newsletter. Die Insti-Tranche, so werden die institutionellen gerne abgekürzt, haben häufig Mindestanlagesummen. Das heißt, das Fondsmanagement sagt, wir wollen eigentlich gar keine Privatanleger. Wir möchten unseren Fonds nur für sehr große Vermögen haben. Im Fall des Capital Growth war das die Zielgruppe der Family Offices. Man gesagt hat, okay, normalerweise machen wir Vermögensverwaltung ab 30 Millionen aufwärts. Bei unserem Fonds erlauben wir dann auch mal 500.000er Einzahlungen. Bei solchen großen Einzahlungen brauche ich keinen Vertrieb. Ich brauche also keine Werbung machen. Ich brauche keine Investmentberater, die Kunden beraten. Das geht dann alles mehr oder weniger automatisch. Das sind dann große Versicherungen oder Pensionskassen oder eben Family Offices, die so große Summen in einen solchen Fonds einzahlen. Deshalb sind die Kosten dieses Fonds deutlich geringer, denn die Vertriebskosten machen teilweise mehr aus als die Managementkosten. Im Beispiel des Capital Growth ist es so, dass diese institutionelle Tranche, also ab 500.000 Euro Anlagesumme, nur 0,5% Kosten hat. Das ist sehr, sehr günstig. Wenn ich dagegen die Retail-Tranche habe, also die für den Privatanleger, die überhaupt keine Beschränkungen hat, dann ist die Kostenquote bei 1,2%. Ich habe also dort die ganzen Vertriebskosten für Werbung etc. mit eingerechnet. Das macht die Retail-Tranchen teurer. So, das waren jetzt 4 Kriterien für unterschiedliche Tranchen. Und jetzt lassen wir doch mal gemeinsam überlegen, wie es sein kann, dass ein Templeton Global Bond Fund zum Beispiel auf 43 verschiedene Tranchen kommt. Wie kann denn sowas sein? Ja, das liegt natürlich daran, dass man diese Tranchen auch kombinieren kann. Ich mache mal ein Beispiel. Also, wir haben von einem Fonds vielleicht zwei verschiedene Tranchen, was die Ausschüttung angeht. Also wir haben eine ausschüttende und wir haben eine thesaurierende Tranchen. Jetzt wird dieser Fonds nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland und in England vertrieben. Das heißt, wir haben neben dem Dollar auch den Euro und das britische Pfund als Währung. Wir haben also drei verschiedene Währungen. In all diesen drei Ländern hätten die Kunden gerne ausschüttende und thesaurierende Tranchen. Das heißt, wir haben jetzt schon insgesamt zwei Ausschüttungsarten mal drei Währungen, also sechs Tranchen. Jetzt kommt nochmal die Unterscheidung in institutionelle und Retail-Tranchen dazu, was die ganze Anzahl nochmal verdoppelt. Wir haben also jetzt schon 12 Tranchen. Wenn man jetzt noch berücksichtigt, dass es Fonds gibt, die unterschiedliche Ausschüttungsrhythmen haben, also manche Fonds, klassischerweise Aktienfonds, schütten einmal im Jahr aus. Es gibt aber auch Fonds, die schütten halbjährlich aus, quartalsweise oder sogar monatlich. Meine Kunden kennen das. Es gibt einen Fonds in meinem Income-Portfolio. Das ist ein Fonds von Amundi, ein Rentenfonds, der ebenfalls monatliche Ausschüttungen hat. Ich kann also alleine bei den Ausschüttungsarten schon 5 verschiedene Tranchen kriegen. Wenn ich das also auf die Spitze treibe und für jedes Land dann auch noch eine gehedgte Variante in der lokalen Währung anbiete, dann komme ich also locker auf 40 verschiedene Tranchen. Und da noch durchzublicken, das ist wirklich nicht leicht, denn denken Sie dran, jede Fondsgesellschaft hat eigene Kürzel und was diese Kürzel bedeuten, da gibt's leider keine Merkblätter für, die man einfach als Anleger recherchieren könnte. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend, aber wie gesagt, ich kann Sie beruhigen, das Thema ist für den Endanleger nicht so wichtig, sollte eigentlich nur der Erklärung dienen, wofür diese Kürzel da sind. Ich als Anlageberater bin derjenige, der Ihnen die richtige Tranche aussucht. Und damit wär's das mal wieder für heute. Ich wünsche einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.
Das war Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Für weitere Folgen abonnieren Sie unseren Podcast und schauen Sie auf meiner Website vorbei.